freue mich sehr, wieder mal hier zu sein und über das nachzudenken, was das Zentrale ist dann, Weihnachten, an Advent. Und mich würde es interessieren, wer von euch hat einen Adventskalender? Ah, ja, doch eine ganze Reihe. Es gibt sie in jeder Ausfertigung. Ich bin mit der Waldraut durch ein Kaufhaus mal durchgegangen und habe mal ein paar davon fotografiert und habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Was es alles gibt, also mit Räucherkerzen, mit Gartenutensilien, mit allem drum und dran. Und was, wo ich gedacht habe, was wirklich das Ganze dann nochmal toppt, ist, es gibt einen Adventskalender für Hunde und einen für Katzen. Als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, also ganz so schlecht kann es uns dann doch nicht gehen in Deutschland, wenn wir uns das leisten können. Aber ich habe mir dann so Gedanken gemacht, gell? Adventskalender ist ja für uns so, dass es uns so hilft, die Strecke zu überbrücken. Früher haben wir das gehabt, so Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Die Alten, die kennen wahrscheinlich diesen Spruch noch. Jetzt haben wir wirklich so einen ganzen Weg, jeden Tag eben bis zum Heiligabend. Und die Frage ist, hey, worauf warten wir eigentlich? Worauf konzentrieren wir uns eigentlich? Wohin gehen wir eigentlich? Und das Interessante ist ja, dass Adventus heißt im Lateinischen, eigentlich nichts anderes heißt als Ankunft. Findet es auf ganz vielen Münzen, die ausgegraben worden sind, diese Inschrift Adventus, Ankunft, und zwar unter dem Aspekt Ankunft von einem Großen oder Ankunft von etwas Großem. Und immer wenn ein Großer gekommen ist oder wenn sich was Großes ereignet hat, dann hat man eine Münze geprägt, wo Adventus drauf stand. Also wegen der Ankunft von diesem Großen ist die Münze gemacht worden. Und interessanterweise, wenn wir in die Bibel gucken, dann gibt es da ja ganz, ganz unterschiedliche Adventsankündigungen. Die allererste Adventsankündigung ist ganz am Anfang der Bibel, kurz nach der Pleite, als die Sünde ins Leben hineinkam, diese große Aussage, wo Gott sich schon festlegt: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Füße stechen. Das ist genau das, was am Kreuz geschieht. Also, dass Jesus den Tod und den Teufel besiegt, aber dass es ihn das Leben kostet. Die ganz, ganz große Adventsverheißung, die über dieser Welt stand, hat sich zum großen Teil schon erfüllt. Und das hat nun eben mit dieser großen Station zu tun. Erstmal das erste Kommen Jesu an Weihnachten. Ich finde das so faszinierend, den Bericht in dem Johannesevangelium. Das ist ja ohne alles drum und dran. Johannesevangelium, der Bericht heißt schlicht und einfach: Er kam, das Wort wurde Fleisch. Das ist alles. Das Wort wurde Fleisch. Zum Glück gibt es die anderen Evangelien auch, gell, dass wir all diese Geschichten drumherum haben. Aber die Quintessenz, das, worauf es ankommt, das ist im Johannesevangelium auf den Punkt getroffen. Das Wort wurde Fleisch, Gott selber ist in Fleisch diese Welt hineingekommen. Und dann der große Advent, auf den wir zugehen, ist das Kommen Jesu am Ende der Tage. Ich bereite mich gerade vor für so eine Predigthilfe für unsere Hauptamtlichen zur Jahreslosung. Und Jahreslosung im nächsten Jahr ist aus dem Offenbarung 21: Siehe, ich mache alles neu. Also dieser große Jubelruf, gell, muss ich deutlich machen. Weltende ist beschrieben 16 Kapitel lang. Und dann kommt das große Finale, Kapitel 21 und 22, wo es dann um den neuen Himmel und die neue Erde geht und das, worauf wir uns ausrichten können. Interessant ist, dass tragischerweise bei dem ersten Kommen Jesu nur noch ganz wenige damit gerechnet haben. Klar, da ist so viele Zeit ins Land gegangen und das Ganze ist weit in den Hintergrund gerückt. Und das ist ja auch unsere Herausforderung, gell? Dass wir wissen, Jesus kommt, aber die Frage ist eben, wann? Und dass das auch für viele so in den Hintergrund gerückt werden kann. Ich will mal die Alten ansprechen, das ist das Tolle, wir Alte, dass es in der Bibel diese zwei Beispiele gibt. Simeon und, wie hat sie geheißen? Hannah. Simeon und Hannah, die gewartet haben, die wirklich noch damit gerechnet haben. Aber die waren nicht allein. Deswegen gilt das auch für alle Jungen, gell? Sondern die Hannah, von der heißt dann, als sie das gesehen hat, sozusagen die Erfüllung in Händen halten konnte, da hat sie allen davon erzählt, die auf die Erscheinung Jesu warten, die auf die Erfüllung der großen Verheißung warten. Und mir gefällt das so, dass ausgerechnet diese zwei alten Leute Adventsmenschen sind. Dass ausgerechnet diese zwei alten Leute sich eben nicht sagen, lass uns auslaufen. Irgendwann ist es ja dann zu Ende, sondern dass sie mit einer Erwartungshaltung leben, dass sie Hoffnungsleute sind und dass sie gespannt dem entgegengehen, was kommt. Und ich wünsche mir das so, dass das uns ausmacht, dass wir Hoffnungsleute sind, weil wir die große Verheißung unseres Gottes haben. Vor kurzem habe ich mich vorbereitet für eine Predigt zu einer der Adventsbotschaften aus dem Alten Testament, Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich. Die Schuld ist weggenommen. Also das sind Worte, die so richtig vom Evangelium triefen. Und dieses Mal bin ich beim Bearbeiten bin ich draufgekommen, dass es da noch einen Vers gibt, der was ganz, ganz Großes aussagt. Das ist mein Vers geworden für dieses Weihnachtsfest. Also was mich berührt und mit mir geht jetzt schon die ganze letzte Zeit. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt das Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Also, der Prophet spricht das im Blick auf Gott, im Staunen. Was ist das für ein Gott, der sowas tut? Und wir gucken das einfach so ein bisschen miteinander an, ganz, ganz zügig. Also, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Wasser, das sind die fünf Ozeane. Und es gibt ja fast zu allem irgendwelche Berechnungen. Und das hat mich fasziniert. Denn Berechnung, wie viel Wasser das ist, was 71% der Erde bedeckt. Und die Leute haben ausgerechnet, und das kann man eigentlich recht gut machen, 360 Millionen Quadratkilometer Wasser gibt es, wenn man so von oben drauf guckt. Und jetzt haben sie überlegt, okay, aber das Meer ist ja unterschiedlich tief. Gell, da gibt es so Stranddinge und dann gibt es aber tief mit unwahrscheinlich vielen Kilometern nach unten. Und sie haben dann eine mittlere Wassertiefe von 3.688 Meter angenommen. Und dann kann man das zusammenrechnen. Das gibt also 1,335 Milliarden Kilometer oder Kubikkilometer. Und wenn wir es in Liter fassen, 1.335.000.000.000 Liter. Das ist ein Maß, oder? Und habt ihr das noch im Ohr? Wer misst das mit der hohlen Hand? Wenn wir davon sprechen, dass Gott uns in seiner Hand hält, dann ist gut, wenn wir uns das in den Hinterkopf nehmen. Das ist das Bild, was wir aus der Bibel haben. Und dann geht es weiter. Und wer bestimmt des Himmels Weite? Mit der Spanne. Spanne, ja, ihr wisst es vielleicht noch, das ist so von großer Finger zum kleinen Finger. Diese dieses Ausmaß. Das ist die Spanne. Jetzt der weitest entfernte Stern, das ist der WHL 0137 LS oder Irendel genannt. Ein Stern, der am 30. März 2022 entdeckt worden ist durch das Hubble-Teleskop. Und das war so eine richtige Weltsensation, die gekommen ist. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen gucken, wie weit der entfernt ist. Also was Gott mit seiner Spanne misst. Man muss das bewusst machen, das Licht liegt in einer Sekunde 299.792 Kilometer zurück. Das ist schon eine gehörige Zahl, oder? Also wenn wir gucken, das Licht der Sonne, das ist, braucht 500 Sekunden, bis es zur Erde kommt. Ja, und die Entfernung zur Sonne, das ist schon gehörig, gell? Aber jetzt rechnen wir ja nicht nur in so ein paar Minuten, sondern jetzt rechnen wir in dem, dass dieser Stern eben elendig weit weg sind. Lichtjahre weit weg ist. Ein Lichtjahr ist 9,46 Billionen Kilometer. Ist ein Lichtjahr. Er ist aber 12,9 Milliarden Lichtjahre weit entfernt. Das ist jetzt nicht mehr so meine Rechenleistung. Deswegen habe ich es euch bloß mal draufgeschrieben, kann jeder für sich selber ausrechnen. 9,46 Billionen mal 12,9 Milliarden. Das ist das, wo der weitest entfernte Stern jetzt da ist. Jetzt halte ich mir das vor Augen, gell? Und Gott sagt, und er misst das mit einer Spanne. Was für ein Gott. Und dann geht's weiter. Wer fasst den Staub der Erde mit dem Maß? Da ist schon der Aspekt da, hey, gibt's überhaupt was man messen kann? Der Begriff, der da genommen ist, meint eigentlich ein Getreidemaß. Also gibt es überhaupt Maß, das so groß ist, dass man den Staub der Erde messen kann? Ihr Frauen, was meint ihr? Ihr habt viel mit dem Staub zu tun. Wenn wir es nicht auch manchmal machen, Staub saugen, Staub wischen. Und das Elend ist ja, dass es immer weitergeht, oder? Du hast grad eben noch gemacht und nächsten Tag ist schon wieder da. Womit das zusammenhängt, ist interessant. Wir haben das uns bewusst gemacht beim Sahara-Staub, als plötzlich die Autos gelb waren. Habt ihr das noch in Erinnerung? Vor 2 Jahren war das, glaube ich. Kein Mensch hat doch, also ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass das jetzt aus Sahara hierher gekommen ist, nach Balingen oder Meilstetten. Interessant ist, dass Staub eigentlich für die ganze Schöpfung steht. Ein Synonym da davon ist. Also für die ganze Erdmasse. Und wenn wir das mal berechnen, dann heißt es 5,97 Trilliarden Tonnen gibt es auf dieser Erde. So ist berechnet worden. Unvorstellbar, oder? Und Gott hat ein Maß. Und er misst's. Und vor ihm ist es offenbar. Und das letzte Bild, was genommen ist, er wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Da habe ich mir viel einfacher vorgestellt, als es scheinbar ist, die Berge zu wiegen, weil die Frage ist schon, wo fängt der Berg an? Also ab wo rechnen wir die Höhe dann? Dann ist natürlich die Frage, wie groß ist dieser Berg? Und noch entscheidender ist, aus was besteht er? Ob er Kalkstein ist oder Granit, das sind natürlich himmelweite Unterschiede. Und dafür habe ich keine Rechnung gefunden, obwohl ich wirklich gesucht habe. Aber es gibt für die Zugspitze eine. Und an dem können wir es uns vielleicht so ein kleines bisschen deutlich machen. Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands, 2962 Meter hoch. Und die Berechnung dort ist, dass er 707 Millionen bis 101 Milliarden Tonnen wiegt. Und ganz echt, was mich daran freut, ist, Und Gott wiegt auch die 14 Achttausender, über Achttausender, die es auf dieser Erde gibt. Und alle anderen, Hügel auf den Schwäbischen Alpen und alles. Er wiegt es und er hat es im Sinn. Wer misst es? Da können wir als Antwort nur sagen, er misst es. Er, unser Gott. Er, dieser große, ewige Gott. Er misst es. Und da sind wir jetzt ganz, ganz an dem, was mich so berührt hat im Blick auf Weihnachten in diesem Jahr. Also zum einen hat es mich dazu geführt, ganz neu diesen großen Gott zu loben. Mir hat dazu geholfen, so ein kleiner Chorus, den ich wirklich, wirklich die letzten Tage immer wieder vor mich hinsumme, vor mich hinsinge. Und ich lade euch ein, dass wir das gerade mal miteinander singen. Es geht dann noch ein kleines bisschen weiter, aber jetzt singen wir das erstmal miteinander. Groß ist unser Gott. Also, wem das nicht einfällt, nach all diesen Rechnungen, da kann man eigentlich nicht mehr helfen. Aber wir dürfen einstimmen. Groß ist unser Gott. Groß ist unser Gott, der die Wasser in seiner Hand hält, der das Riesenuniversum in seine Spanne fasst, den Maß findet für den Staub und der selbst die Gebirge wiegt. Und jetzt habt ihr diesen großen Gott vor Augen. Und jetzt heißt, und dieser große Gott, der wird ganz klein. Das ist das Wunder von Weihnachten. Dieser große, unfassbare Gott, der wird ein Baby. Der wird ganz klein einer von uns. Und trotzdem heißt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist das Wunder von Weihnachten. Der ewige Gott kommt aus der Ewigkeit in Raum und Zeit. Von ganz oben nach ganz unten. Er besucht uns. Weihnachten ist der Besuch aus der Ewigkeit. Und ich habe da viel, viel lernen müssen. Anfang unserer Ehe, wenn ich gehört habe, jemand hat ein Baby gekriegt, dann habe ich der Waltraud erzählt, die so und so haben ein Baby gekriegt. Typisch Mann. Weil dann hat sie gesagt, ja, was ist Kerle oder Mädel? Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube Mädel. Aber das hat ihr nicht gereicht. Sie wollte wissen, wie lang das ist, wie schwer das war und wie es der Mutter geht. So, das habe ich jetzt abgespeichert bei mir drin. Also wenn ich sowas wieder höre, will ich immer wissen, ach so, und wie heiß. Das gehört auch noch mit dazu. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, dieser Gott kommt in Raum und Zeit. Dieser große, ewige Gott wird einer, den man jetzt so bemessen kann. Man kann seinen Namen sagen, man kann sagen, wie lang er ist, wie schwer er ist und wie es bei der Geburt mit der Maria ging. Gott wird ganz klein von uns. Der Ewige kommt in Raum und Zeit und der ewig reiche Gott wird arm für uns. Arm für uns, also nicht so, wie wir es in dem Weihnachtslied singen. Er wird dann elend, liegt dann elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Gell, singen wir immer so. Aber das stimmt nicht. Maria wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. So heißt vom Bibeltext her. Aber trotzdem, es ist natürlich dieses Grundmoment, was stimmt. Gell? Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, dass ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist Weihnachten. Gott macht sich arm, um uns reich zu machen. Er wird ein armseliger Säugling, hilfloser Säugling, wie man es ausdrücken wollte, der allmächtige Gott wird zum Säugling, der ja, mit all dem, was eben dazukommt, der Bäuerchen macht, der die Windeln voll macht, der gewickelt werden muss, der schreit, der spuckt, der Blähungen hat, all das. Der große, allmächtige, habt ihr es noch vor Augen, gell? Diese Schilderung, dieser große Gott wird für uns so ganz klein. Unter dem Aspekt, dass wir durch ihn reich werden können. Das ist das Wunder der Liebe Gottes. Das Wunder der Liebe Gottes, was wir dann an Karfreitag ja so vor Augen haben, gell? Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dazu wird er arm. Dazu kommt er in Not und Nacht dieser Welt hinein, dass wir Vergebung finden können. Und das Große ist, er macht es genau so, wie es Gott vorher gesagt hat. Können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber mich fasziniert es einfach. Immer wieder neu fasziniert mich, dass da Jahrhunderte vorher Dinge schon detailgenau gesagt worden sind. Von der Jungfrau und von Bethlehem und dass sie aus Ägypten kommen werden und all diese großen Verheißungen. Und das Große, es hat ja nur einen Grund, ein einziger Grund. Und der Grund ist Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nirgendwo kann man die Liebe Gottes so fassen wie an den zwei Brennpunkten. Krippe und Kreuz. Das sind die Brennpunkte der Liebe Gottes. Krippe und Kreuz. Er wurde arm für uns. Er kommt in Not und Nacht dieser Welt hinein und er stirbt für uns. Und ruft aus, es ist vollbracht. Martin Luther hat es so schön ausgedrückt. Er sagt, da hört man Worte, die aus einem traurigen Menschen einen fröhlichen, aus einem Toten wieder einen lebendigen machen, wenn du nur daran glaubst. Darauf kommt es an. Nochmal zum Johannesevangelium. Ja, da heißt dann, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die große Einladung von jedem Weihnachten. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und mir gefällt es so, dass es in einem unserer alten Lieder eben heißt, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Und das dürfen wir auch singen und beten und das Wunder erleben. Und dann kommt es drauf an, dass wir vom Reichtum unseres Herrn leben, wenn wir Kinder Gottes werden, mit Fug und Recht, dass wir dann nicht wie der zweite verlorene Sohn noch neidisch sind auf den, der sein Leben vergeudet hat, sondern das war das Genießen, beim Vater zu sein, bei dem zu sein, auf den alles ankommt. Das große Gottesgeschenk ist Jesus. Interessant, dass unsere Geschenktradition ja letztendlich damit zusammenhängt, obwohl es die meisten gar nicht mehr wissen. Weil Gott so großzügig schenkt, ist immer auch die Frage, was schenken wir denn? Wir wissen es von den drei Magiern oder wie viel es denn auch waren, dass sie Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht haben. Und was bringen wir? In einem meiner Lieblingsweihnachtslieder heißt: Bring dem Sohn die Gaben dar, Seufzer, Drangsal, Angst und Plagen, werft auf ihn, er will sie tragen, er heißt wunderbar. Was für eine Perspektive. Und guck mal, jetzt ist so, niemand kann uns den Entschluss abnehmen. Ja, ich will alles an Drangsal, Seufzer, Angst und Plagen zu ihm bringen. Das kann dir niemand abnehmen. Aber du darfst es tun. Dazu lädt dieses Weihnachtsfest wieder ein. Und dann dürfen wir in dieser großen Hand uns geborgen fühlen. Das hat mir so begeistert vor einigen Jahren schon, als unsere Japaner da waren, war mit ihnen in Sindelfingen und dann habe ich diese Riesenhand gesehen. Weil ich gedacht, da muss ich sie auf jeden Fall reinsetzen. Das muss ich fotografieren, weil das möchte ich so als Bild auch haben. Sie sind in dieser großen Hand drin. Und wir sind in dieser großen Hand drin, die alles gemacht hat und alles hält. Und jetzt schließen wir ab. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass Gott uns gebrauchen will. Gebrauchen will, das anderen weiterzusagen. Guck mal, so viele, die um uns drumherum leben, die wissen gar nicht, warum wir Weihnachten feiern. Die haben Adventskalender und Christbaum und all diese Sachen, aber sie wissen eigentlich gar nicht, worum es geht. Und dass Gott uns doch gebrauchen will als Hoffnungsträger, als Lichtbringer, ja, schon auch als Wundererzähler. Das Weihnachten, das ist das größte Wunder aller Zeiten. Gott wird Mensch. Der große, ewige Gott wird einer von uns. Und Gott möge schenken, dass er uns zu Freudenboten macht. Freudenboten, weil wir selber davon leben, dass er uns liebt und dass das trägt. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Dich loben wir als diesen großen, ewigen Gott. Dich preisen wir und dir geben wir die Ehre. Herr, und ich danke dir so sehr, dass du den Himmel verlassen hast und in Not und Nacht diese Welt hineingekommen bist. Dass du großer Gott so klein geworden bist, dass du reicher Gott so arm geworden bist, dass wir reich werden können. Dass du ewiger Gott in unsere vergängliche Zeit hineinkamst, dass wir Anschluss an die Ewigkeit bekommen. Wir loben dich und preisen dich drüber und bitten dich, lass uns, wo es immer auch sein kann, ein Zeugnis sein für dich. Bote der Freude sein. Amen.